Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Es gibt vielleicht nicht viele, aber doch einige Songs, die über Jahrzehnte ihre Aktualität behalten. Diese Art von Songs kommen aus den unterschiedlichsten Musikgenres und man könnte sie als kulturelle Meilensteine bezeichnen. Wer den Podcast Kulturmenü oft hört, weiß sicher schon, dass ich stets bemüht bin, Genregrenzen zu durchbrechen. Oder anders gesagt, ich versuche, meine Hörerinnen und Hörer auch für andere Musikrichtungen zu begeistern oder sie zumindest neugierig darauf zu machen. Ein Song aus der Rockmusik wurde bisher hier noch nicht besprochen, aber heute ist es endlich soweit. Smells Like Teen Spirit wurde 1991 von der Band Nirvana auf dem Album Nevermind veröffentlicht. Dieser Song hat eine ganze Generation geprägt und in den 1990er Jahren einen neuen Rocksound beschert. Als Rebellion und als Kampf gegen Gleichgültigkeit und Angepasstheit der Generation X war er damals höchst relevant. Obwohl dieses Jugendgefühl ja auch heute noch besteht. Aber das ist genau das, was ich zu Beginn gemeint habe. Die Aktualität ist über Jahrzehnte dieselbe geblieben. Zum Titel Smells Like Teen Spirit sei erzählt, die damals aktuelle Freundin von Nirvana-Sänger Kurt Cobain meinte, er riecht wie das Deo, das seine Ex-Freundin verwendet hat. Teen Spirit hat das geheißen. Mit einer Spraydose hat sie an die Schlafzimmerwand gesprüht, Kurt Smells Like Teen Spirit. Cobain kannte das Deo angeblich gar nicht und dachte, dass seine Freundin was anderes meinte, nämlich, dass er die Teenager verstehen würde. Jedenfalls, diese heutige Folge ist nicht eine Folge über die Band Nirvana. Ich möchte zeigen, was man aus einem guten, alten Song alles machen kann. Es geht um Coverversionen und ich garantiere, es ist sicher für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Wir beginnen mit dem Original von Nirvana. Die Intro ist schon einprägsam und die plötzlichen dynamischen Wechsel sind eine Besonderheit der Band. Wir haben hier eine perfekte Melodie mit tollen, kraftvollen Begleitakkorden und die unverwechselbare, intensive Stimme von Kurt Cobain.
Light up
Mein heutiger Gast arbeitet seit 2001 für die österreichische Wochenzeitung Falter. Gerhard Stöger ist Musikredakteur, Vinylsammler, Gelegenheits-DJ und Buchautor. Das Buch Wien Pop ist im Falter Verlag erschienen. Ich habe Gerhard Stöger zu dieser Podcast-Folge eingeladen, weil seine Musikbegeisterung in all seinen geschriebenen Texten ansteckend ist, weil er ein lebendes Musiklexikon ist und er ganz viel zu Coverversionen sagen kann. Gerhard, es gibt in allen Geschichten, die Songs so mitbringen, eben auch Anekdoten und Geschichten, die halt überliefert sind und vielleicht gar nicht stimmen. Wie wahr ist denn diese Geschichte mit dem gesprühten Satz Kurt Smells Like Teen Spirit im Schlafzimmer? War das richtig von mir erzählt?
Fast richtig. Und es ist sehr schön, dass die Herkunft des Songtitels des wahrscheinlich bekanntesten und wichtigsten Rocksongs der 90er Jahre, der zurückgeht auf eine besoffene Geschichte, sagen wir es mal so, auf eine besoffene Geschichte, es mittlerweile so sehr ins Allgemeinwissen geschafft hat, dass er auch in deiner Einmoderation auftaucht. Tatsächlich war es so, Kurt Cobain hatte damals eine gute Freundin namens Kathleen Hanna. Kathleen Hanna hatte eine Band namens Bikini Kill. Bikini Kill hatte eine Schlagzeugerin namens Toby Vail. Und diese Toby Vail war tatsächlich damals Kurt Cobains Freundin. Und die hat dieses Deo verwendet. Kathleen Hanna war mit ihm gut befreundet, als Kumpel eben. Und die beiden waren eines Tages auf einer Pro-Choice-Demo. Die beiden haben sich dann Mut angetrunken. Und Kathleen Hannas Erzählungen zufolge hat Kurt Cobain in dieser Nacht irgendwo in ihrer Kleinstadt, ich glaube, das war noch Olympia, Washington, egal, jedenfalls hat er den Satz God is gay an die Wand gesprüht als Graffiti, sei es auf die Kirche, sei es auf das Gemeindezentrum, was auch immer. Und die beiden sind dann nach Hause, haben weiter getrunken, hatten eine gute Zeit. Und irgendwann hat Kathleen Hanna diesen Satz an die Wand geschrieben. Geraume Zeit später war ihr Kumpel Kurt, der sich in einer ganz ähnlichen Szene bewegte wie sie mit ihrer Band, stand davor, die zweite Platte seiner Band Nirvana fertigzustellen. Das war alles noch Underground-Musik. Und er rief sie an und sagte, hey, erinnerst du dich, was du in der Nacht bei mir als Botschaft hinterlassen hast? Darf ich das als Titel für einen Song verwenden? Sie sagte, ja, freilich, ja, machen nur. Und dann gab das dem Lied, das so berühmt werden sollte und eine, nicht nur eine ganze Generation prägen sollte, sondern ich glaube ja bis heute nachwirkt, weil interessanterweise ist Smells Like Teen Spirit eines dieser Lieder, das immer wieder entdeckt wird oder frisch liebgewonnen wird und das immer wieder neuen jungen Menschen was bedeutet. Der Satz kommt ja im Lied selber nie vor. Und es wurde viel gerätselt über die Bedeutung und die längste Zeit wusste niemand, wo das herkommt, was dahinter steckt. Kurt Cobain ist jung gestorben, nur knapp drei Jahre nachdem das Lied rauskam. Und Kathleen Hanna ist fürs Erste mit ihrer Band Bikini Kill eine Heldin des Undergrounds geblieben. Also,
darf ich nur kurz dazwischen fragen, wissen die Fans, dass der Titel von ihr ist?
Der gemeine Nirvana-Fan weiß das nicht.
Mhm. Und aber die Fans von den Bikini Kills wissen, dass das von ihr ist?
Die wissen das, die ja. Wissen das und die schöne, wenn man so will, Pointe der Geschichte ist, Kathleen Hanna hat in ihrem Leben sehr viel, ich sage es ganz direkt, Scheiße fressen müssen und hat hart gekämpft um Anerkennung und Erfolg. Den hatte sie dann mehr als mit Bikini Kill mit ihrer nächsten Band La Tigre. Dann war sie lange Zeit schwer krank und mittlerweile ist sie aber anerkannt als Ikone des aus der Popkultur kommenden modernen Feminismus. Sie hat es gibt einen Film über sie, The Punk Singer. Sie hat heuer ihre Autobiografie veröffentlicht, Rebel Girl, My Life as a Feminist Punk.
Die hast du sicher schon gelesen.
Das ein fantastisches Buch ist. Mhm. Und es bedeutet nicht nur mir viel, sondern meine 22-jährige Tochter hat es ebenfalls gelesen, war ebenfalls begeistert, hat es schon weitergeben, weil es halt auch eine Stellvertretergeschichte ist über ein ja, sie ist ein paar Jahre älter als ich, aber doch die Generation derer, die in den 80er Jahren, sage ich mal, groß geworden sind, in den 90er Jahren mit Kulturschaffen begonnen haben und, um es ganz platt auszudrücken, gegen Kapitalismus und Patriarchat angerannt sind, womit wir dann wieder bei Nirvana landen, die ja genau dafür standen auch, ja, und zwar als erste Rock-Superstars, die sie bei der Fertigstellung von Nevermind noch nicht waren. Deshalb war es auch ganz normal, dass man sich so einen Gag leistet, das, was die gute Freundin als Botschaft hinterlassen hat und was für Kurt Cobain selber nicht dechiffrierbar war. Es klang einfach nur gut, Smells Like Teen Spirit. Er nimmt es als Songtitel und dann wird daraus ein Welthit und die Platte verkauft sich millionenfach. Und das, was bis zu diesem Zeitpunkt Underground oder Alternative genannt wurde, dringt in den Mainstream vor. Alles geht aus der Punkkultur der 70er Jahre. 76, 77 hat Punk noch einmal eine Stunde Null in der Rockmusik geschaffen. Und daraus gingen unglaublich viele Strömungen hervor. Und eine dieser Strömungen hat halt in weiterer Folge zu Nirvana geführt. Und Nirvana waren dann die, die diese Grobianer-Musik breitenwirksam gemacht haben, ohne es selber zu wollen. Das ist ja diese Ambivalenz der Geschichte, die im Endeffekt auch Kurt Cobain das, wenn man so will, das Leben gekostet hat. Dass er, egal wie er es anstellte und wie bockig er sich gab und wie sehr er sich verweigert hat, von den Falschen umarmt wurde. Mhm. Traurige Geschichte, aber ich rede jetzt schon wahnsinnig lange, ja. Und zwar nur über Nirvana und Bikini Kill und Kathleen Hanna. Es ist aber halt ein Herzensthema von mir. Also alle Leute, die zuhören, bitte gerne mal Bikini Kill, Le Tigre plus Nirvana googeln und die Ursprünge dieser Kultur erkunden. Das ist sehr spannend.
Ich greife noch einmal kurz da hinein, wo du gesagt hast, also die Band war sehr erfolgreich, wollte auch erfolgreich sein und war aber natürlich überfordert mit allem, was mit diesem Erfolg auch einhergeht. Aber da stellt sich doch die Frage, was ist denn für die damals der Erfolg gewesen? Wollten sie die Gesellschaft beeinflussen? Weil wenn das so ist, dann hat die Band auch eine philosophische Tiefe. Also siehe Bandname, ne? Nirvana ist ja auch schon was Philosophisches. Oder redest du nur von dem kommerziellen Erfolg, den sie dann hatten?
Sowohl als auch, wobei das halt diese ewige und fast unauflösbare Ambivalenz ist, dass wenn du etwas verändern möchtest, musst du eine breite Masse erreichen. Sobald du eine breite Masse erreichst, speziell in der Popkultur, ist es unmöglich, mit den Codes, die innerhalb von Subkulturen, innerhalb gewisser Szenen verstanden werden, durchzukommen. Mhm. Das heißt, damals gab es zum Beispiel dieses absolute, hundertprozentige Gegensatzpaar. Die erfolgreiche Rockband vor Nirvana war Guns N' Roses. Guns N' Roses standen, man kann sich das heute schon nicht mehr schwer vorstellen, tatsächlich für Rape Culture. Da wurde verherrlicht, dass quasi betrunkene Frauen missbraucht werden. Es gab auch entsprechende T-Shirt-Sujets. Also nachdem Guns N' Roses in der Stadt waren, bleiben halt verletzte, misshandelte Frauen liegen. Weil es ein bisschen überspitzt. Ja. Mhm. Also ich will damit nicht gegen Guns N' Roses agitieren, denn auch ich habe eine Schwäche für ihr Album Appetite for Destruction. Mhm. Allerdings glaube ich, dass Kurt Cobain diese Schwäche nicht hatte, sondern dass er ganz klar gesagt hat, das ist elendiger Dreck und ich stehe für etwas ganz anderes. Also Guns N' Roses standen damals für das, was man heute toxische Männlichkeit nennt. Mhm. Und Kurt Cobain stand für das, was man heute wahrscheinlich der neue Mann nennen würde. Wobei auch nicht wirklich, weil der neue Mann ist ja ein bisschen ein Klischeebild und auch ein Modegag. Kurt Cobain hat sich einfach auf vielen Ebenen verweigert. Also das geht halt dahin, dass er in Frauenkleidern aufgetreten ist. Das hat in der Popmusik zwar Tradition, David Bowie hat das in den 70ern zum Beispiel auch schon gemacht, aber innerhalb dieser Szene, dieser scheinbar so politischen und freien Szene, der Punkkultur eben oder dessen, was aus der Punkkultur hervorging, war es trotzdem noch mal was Besonderes, dass man nicht das übliche Männlichkeitsbild performt. Mhm. Er hat mit diesem Männlichkeitsbild gebrochen. Er war ganz sicher das, was man einen Feministen nennen. Jegliche Offenlegung dessen, was ihn beeinflusst hat, ja, da waren immer, obwohl die Geschichte der Rockmusik nicht zu 50% von Frauen geprägt war, historisch, waren in den Listen, was Kurt Cobain beeinflusst hat, sehr viele Musikerinnen mit dabei. Und zwar durchwegs Musikerinnen, von denen ich auch sagen würde, haben bis heute Ihr Werk hat bis heute Qualität und ist bis heute entdeckenswert. Sehr vieles davon ist verschüttet geblieben, aber nur um einen Namen zu nennen, die britische Postpunk-Band Raincoats. Niemand kannte sie, Kurt Cobain kannte sie schon und seine Begeisterung führte sogar dazu, dass sein Plattenlabel deren frühe Platten neu auflegte und die Raincoats sich wieder zusammentaten und dann, glaube ich, sogar im Vorprogramm von Nirvana aufgetreten sind. Also nur so als ein kleines Beispiel, wie ernst ihm das war.
Mhm. Aber dann versteht man eigentlich auch, wenn man die Person Kurt Cobain sich dann so anschaut und das auch mit den Kollegen von damals vergleicht, dann versteht man irgendwie auch, dass er des Lebens überdrüssig war. Auch
allerdings,
in jungen Jahren schon.
Allerdings.
Weil der ist halt für seine, also gut, man kann sagen, er war drogensüchtig und so und deswegen hat er sich umgebracht. Aber ich glaube schon, dass er für seine Ideale oder wenn er sich nicht umgebracht hätte, wenn ich das so vorsichtig formuliere, dann hätte er vielleicht seine eigene Philosophie verraten.
Ja, ja, das ist das ewige Thema der Popkultur. Es gibt für den Mythos, so zynisch das klingt, nichts Besseres als jung zu sterben. Weil wer jung stirbt, bleibt ewig schön. Mhm. Der schönste junge Tote der Popkultur ist James Dean, der in 3 Filmen mitgewirkt hat und eben nicht zum Club 27 gehört.
Ja, der
also
war
die
noch
berühmten,
jünger.
Sondern er war noch jünger. Es wird Amy Winehouse für immer diese tragische Neo-Soul oder wie auch immer man es nennen mag, Göttin bleiben.
Mhm.
Ja.
Ich ringe deshalb ein bisschen nach den Worten,
weil das ist bei Kurt Cobain ist es halt so vielschichtig. Der eine Aspekt ist dieser gigantische Erfolg und das Teil einer Maschine zu werden oder von einer Maschinerie gefressen zu werden, bei der man eigentlich Sand im Getriebe oder ein Steinchen im Getriebe sein wollte. Und er erkannte, also es gibt so wirklich auf tragische Weise berührende Live-Mitschnitte oder Bilder von späten Nirvana-Konzerten, wo er ins Publikum gestikuliert und durch seine Gesten der Abschätzigkeit und Zurückweisung klar macht, was seid ihr für Idioten, warum jubelt ihr mir so zu, was soll das, schaltet euer Hirn ein, ja, ich bin jetzt nicht da, der Held, der Messias oder sonst was, ich halte es nicht aus. Und je mehr er quasi das Publikum, er beschimpft es nicht, aber er zeigt ihm seine Verachtung, ja, umso größer wird der Jubel. Also das ist so ganz, ganz bitter, wenn man was für ihn empfindet. Der andere Aspekt ist halt einfach seine schwere Heroinsucht, die wiederum von manchen Biografen damit erklärt hat, dass er so schlimme Magenschmerzen, also gesundheitliche Probleme hatte und quasi die Droge den Schmerz gedämpft oder bekämpft hat. Also alles tragisch.
Alles tragisch, auch tragisch. Der Satz, den er in seinem Abschiedsbrief hinterlassen hat, 1994 war das, da ist gestanden, es ist besser auszubrennen, als zu verblassen.
Ist ein Zitat von einem berühmten Song von Neil Young. Und Neil Young war dann ganz erschüttert. It's better to burn out than to fade away. Weil er, wenn ich mich richtig erinnere, es eben nicht so gemeint hatte. Es kann sein, dass er einen Blödsinn sagt, weil ich es auch selber immer so verstehen wollte. Aber die Idee war, dass es besser ist, auszubrennen, ja, also alles zu geben, als zu verschwinden.
Mhm.
Meine Interpretation ist, wenn du die umbringst, verschwindest und wenn du weitermachst, auch auf die Gefahr hin, dass die Kunst nimmer die allerbeste ist. So, ja.
Ja.
Die allgemeine Lesart ist eine andere. Ja. Besser jung und schön sterben als alt und schier und langweilig werden. So. Also es ist einfach so absurd, aber ich frage mich jetzt gerade, wollten wir nicht über Carver
sein reden? Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, wie ich dir jetzt wieder die Kurve schaffe, dass wir zurückfinden. Was ich aber trotzdem noch sagen wollte, bevor wir jetzt endlich zur ersten Coverversion kommen, wieso gibt es jetzt von dem Song Smells Like Teen Spirit so viele Coverversionen? Liegt das einfach daran, dass es ein guter Song ist oder weil er halt, wie wir schon gesagt haben, seit über 30 Jahren immer noch aktuell ist?
Ja, kann ich nur allem zustimmen.
Also beides.
Beides.
Ja.
Der Song ist toll. Viele Menschen verbinden viel damit. Ich vermute auch viele Menschen, die den Song covern, die sich dann einen eigenen Reim drauf machen. Und wahrscheinlich ist der Hauptgrund dann doch, dass er ein fantastischer, also unter dem, was manche vielleicht immer noch als Lärm oder als wild erachten, ein fantastischer Popsong ist. Und er lädt ja auch dazu ein, ihn frei zu interpretieren. Das zeigt die Vielfalt an Coverversionen, die es, also stilistische Vielfalt an Coverversionen, aus dem Rocksong eine Ballade machen, aus dem Rocksong ein Instrumental machen, aus dem Rocksong irgendwie einen Schunkler. Also die Bandbreite ist groß.
Ja.
Kommen wir jetzt endlich dazu.
Völlig anders, so wie Patti Smith das gemacht hat, die Godmother of Punk wird sie auch genannt. 2007 hat sie auf dem Album 12 Rockklassiker interpretiert und ihre Version hat, wie du jetzt gerade schon angekündigt hast, eigentlich nichts von Grunge oder Rock.
Load up on guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured, I know, a dirty.
Schwierig. Ja, also ich bin zwar ein Freund von besten Listen, aber ich tue mir immer ein bisschen schwer damit selber, weil es dann so was Endgültiges hat, aber ich glaube, das ist meine liebste Coverversion von Smells Like Teen Spirit. Mindestens Top 3, aber wahrscheinlich die liebste, weil da wieder so viel zusammenkommt. Du hast schon vorher gesagt, Patti Smith, die Godmother of Punk, Patti Smith, die sie erfährt längst große Wertschätzung, aber man kann ihr Wirken und ihre Strahlkraft und ihre Pionierrolle gar nicht hoch genug einschätzen. Also Patti Smith hat einfach für ein komplett neues Frauenbild in der Rockmusik gesorgt und sie war die erste in vielerlei Hinsicht und sie ging als Fackelträgerin voran und sie kehrte als Fackelträgerin nach einer Familien- und Kinderpause zurück und sie trägt die Fackel bis heute. Ich habe sie im Sommer 24 live gesehen mit meiner jüngeren Tochter und das war so schön. Also ich war begeistert, aber gut, ich bin halt ein Musikenthusiast und so weiter. Meine Tochter, die nicht mit dem Ballast der Bedeutung von Patti Smith zum Konzert ging, die damals noch keine 20 war, meinte nach dem Konzert: Papa, das war so toll. Es dauert nur ungefähr 10 Sekunden und man kann gar nicht anders, als Patti Smith in sein Herz geschlossen zu haben.
Oh, schöne Worte.
Und das ist, glaube ich, verdeutlicht oder versinnbildlicht die Wirkung dieser Frau. Also ich komme mit dem Wissen, mit der Lektüre von Büchern über sie, mit dem, der Kenntnis ihres Werks und so. Meine Tochter kennt nur den Hit Because the Night und war's, das hat was mit Bruce Springsteen zu tun, der ja gefällt, das war's. Ja. Und ich musste sie quasi noch fast überreden, sage, hey, wir sehen, das taugt da und wenn es da nicht taugt, dann gehen wir wieder. Mhm. Und zum Schluss hat sie eben das gesagt und sie sei mir so dankbar, dass ich sie mitgenommen oder sie überredet habe, weil das war eines der besten Konzerte, das sie je gesehen hat. Okay, ich bin schon wieder so abgeschweift. Das Tolle an der Version ist, dass sie das Original ästhetisch total gegen den Strich bürstet. Es wird, es rockt nicht, sondern es nimmt das Tempo raus, ohne das aber Ballade zu sein. Es treffen zwei Ikonen der Gegenkultur, nämlich Patti Smith und Kurt Cobain, aufeinander. Und es kommt eine völlig andere Ästhetik. Oh, ich weiß nicht, ob der Begriff Amerikaner angebracht ist, aber dieses Banjo, Mandoline, dieses Seiteninstrument, mhm, das den Song so prägt, ist ja nichts, was man sich im harten Rock erwarten würde. Ja. Mhm. Und es fügt sich so wunderbar ein und es hat, also eine tänzelnde Schwermut hat das Lied. Es gibt sich nicht der Schwermut hin, sondern es erhält die Kraft und in der Ambivalenz entsteht halt bei Patti Smith große Kunst. Mhm. Ich breche jetzt einfach an der Stelle ab, bevor ich mich noch weiter da reinsteige, aber so empfinde ich es.
Sehr schön erklärt.
Danke.
Eine andere, die auch so groß ist, so eine große Künstlerin, ist Tori Amos. Sie hat den Song sehr oft bei zahlreichen Live-Auftritten gesungen und bei ihr ist, finde ich, wir hören das auch gleich, das eingetroffen, was bei einer guten Coverversion meiner Meinung nach sein sollte. Sie hat den Song nämlich zu ihrem eigenen gemacht.
Absolut.
Hello, hello, hello. With the lights on, it's less dangerous. Here we are now. Entertain us, I feel stupid.
Wenn ich mich recht entsinne, war das sogar die erste Coverversion des Songs und ich habe sie gehört in der Ö3 Music Box. Die Ö3 Music Box, ich habe damals noch in Kärnten im Dorf gelebt. Ich habe auch Smells Like Teen Spirit durch die Music Box entdeckt und ich habe mir das aufgeschrieben und einem älteren Freund, der schon in Graz studiert hat, gebeten, mir die Platte mitzubringen. Das heißt, ziemlich genau in der Woche oder ein, zwei Wochen, nachdem das Album Nevermind rausgekommen ist, hat mein damaliger Freund Didi am Wochenende Nevermind aus Graz mit ins Dorf gebracht. Ja, das war ein großer Moment. So, ein paar Monate später oder war es ein Jahr später, nagel mir nicht fest, man könnte es nachschauen, spielt die Music Box, die Tori Amos sehr schätzte, diese Version. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Weil ich mochte Tori Amos, aber ich hatte keinen Bezug sonst zu Klaviermusik und ich liebte eben das Original. Und dann wird draus eine derart filigrane Ballade, die nicht zuletzt dadurch den Song so sehr zum eigenen macht und fast verfremdet, dass er einfach den Refrain weglässt. Also dieses sehr markante Where's the lights? Oh, that's less dangerous. Das fehlt einfach, ja. Und das Schöne war, soviel ich weiß, dass Nirvana selber die Version auch geliebt haben. Es geht aber weiter auf dem letzten, also dritten und letzten Nirvana-Album In Utero hatten sie 1993 das Lied Rape Me. Und da war dann Tori Amos not amused, weil Tori Amos berühmt wurde durch das Lied auf ihrem ersten Soloalbum, in dem sie a cappella unglaublich ergreifend bis verstörend, sehr, sehr tief berührend jedenfalls, von ihrer eigenen Vergewaltigung in Songform erzählt und gesagt hat, egal was damit gemeint ist, egal wofür das eine Metapher ist, das ist scheiße, Nirvana.
Ja, was soll man dazu sagen?
Weil, nein, das zeigt einfach nur die Ambivalenz auf und...
Aber sie hat es trotzdem nachher noch weiter gesungen.
Es ändert nichts an der Wertschätzung von Nirvana für ihre Interpretation. Es ändert nichts an ihrer Wertschätzung für das Lied. Und es gab dazu ja dann eine Auseinandersetzung. Also ich weiß nicht, wie die Geschichte weiterging, aber ich schätze Kurt Cobain selbst in der schlimmsten Heroinzeit nicht so ein, dass er sagt, ist mir wurscht, sondern er wird gewiss sich das ungleich mehr zu Herzen genommen haben als irgendwelche schlechten Musikkritiken oder irgendwelchen, ich weiß nicht, Verkaufszahlen, die nicht ganz im Sinne der Plattenfirma oder sonst was.
Wir haben den Text eigentlich noch gar nicht besprochen. Du hast das vorher angerissen, also dass die Zeile Smells Like Teen Spirit der überhaupt nicht vorkommt. Und Cobain hat meines Wissens nach in Interviews eigentlich nie über diesen Text reden wollen. Dave Grohl, der Schlagzeuger, hat gesagt, er glaubt nicht, dass er sich da was Tieferes überlegt hat, weil er den einfach so schnell runtergespielt hat, also runtergeschrieben hat, den Text. Glaubst du jetzt, dass dieser Text ein bisschen einen tieferen Sinn hat? Weil ich habe für mich schon eine Antwort gefunden, nämlich nachdem ich die Version von der Tori Amos mir immer und immer wieder angehört habe, weil der Text bei ihr einfach auch ganz anders wirkt, als wenn das so grantig und kräftig gegrölt wird, wie im Original. Also meine Erklärung ist, dass dieser Text was Dadaistisches hat und somit sehr wohl ganz bewusst so gewählt ist, weil es gibt halt dann viele Sinnesebenen. Wenn man im dadaistischen Sinne etwas beschreibt, das möchte ich sagen, ist es kein Abbild der Realität, sondern man kann über eine Form der Verwirrtheit einen Zustand der Realität beschreiben. Und ich glaube, das passiert vor allem, wenn Tori Amos das singt.
Klingt total, weißt du, was ich meine? Ja, klingt total super. In den 90er Jahren wurden Popkritiken so geschrieben und ich war zwar begeistert davon, tat mir aber schwer, sie zu verstehen.
Jetzt sind wir ein bisschen älter alle. Nein,
aber ist eine total super Erklärung. Mein Gedanke dazu war bei deiner Frage, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Kurt Cobain keinen tieferen Sinn beim Schreiben verfolgt hat. Allerdings funktionieren Werke ja unabhängig vom Autor, Autorin. Es steckt natürlich Bedeutung drin, ja, und es steckt möglicherweise viel Bedeutung darin, die gar nicht intendiert oder bewusst reingepackt war. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt dann mit anderen Worten dasselbe ist, wie du sagst, aber ich bin mir nicht sicher, ob Kurt Cobain der Typ war, der sich hinsetzt und sagt, jetzt schaffe ich ein dadaistisches Werk, oder ob es womöglich so war, wie Dave Grohl sagt, der hat das quasi runtergefetzt, dann hat er noch die Kathleen angerufen und gefragt, hörst, erinnerst dich damals die Nacht, ja, kann ich das, was du hingeschmiert hast, verwenden? Das wird der Song. Ja. Und dann sind aber so Zeilen drin, wie With the Lights Out, It's Less Dangerous, Here We Are Now Entertainers, was einfach so ein Schlachtruf für eine ganze Generation geworden ist, so wenn man es krachen lässt, wie es kurz die Welt ausgeblendet, quasi das Leben ist weniger dangerous, so man ist gelangweilt und man will aber selber nichts gegen die Langeweile tun, sondern ihr unterhaltet uns, womit auch immer, ja, wer auch immer das ihr seid, bla bla bla, also so ganz viel. Also ich weiß nicht, ob man um den Menschen, die dir zuhören, eine Hilfestellung zu geben, ob man uns vielleicht diese sehr gewagte und gewitzte gerade deshalb, weil sie vom Text her so nahe am Original drin ist, deutschsprachige Version anhören wollen?
Ja, natürlich, unbedingt, die Version von Erdmöbel.
Genau. Mhm. Das wirkt dann halt ein bisschen seltsam, wenn man es auf Deutsch singt. Ja, und es ist nicht eine wortwörtliche Übersetzung, weil es bleibt sehr nahe dran an dem, was im englischsprachigen Original passiert. Und dann hat man vielleicht, wenn man den Song oder den Text jetzt ja nicht so im Ohr oder vor Augen hat, ein Bild.
Ja, ich mag die deutsche Version sehr. Hören wir da mal rein.
Bewaffnet euch, bringt Freunde mit. Verlieren macht Spaß und Heuchelei. Ihr langweilt euch so selbstgewiss. Oh nein, ich mein, das war gemein. Hallo, 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 K.O. Hallo, 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 K.O. Hallo, 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 K.O. Hallo, hallo, hallo. Bei Gefahr das Licht ausschalten. Wer wollt euch?
Jetzt sag vielleicht einmal du, was, weil du gesagt hast, du magst sie sehr. Was magst du dran?
Naja, ich mag dran, dass es eben nicht so gegrölt und wütend ist, sondern dass es halt fast eine Lieblichkeit kriegt. Ja? Diese Intro mit den Blasinstrumenten und weg von, es ist nicht Singer-Songwriter-Style, es ist nicht Pop, es ist nicht Rock, es ist einfach so diese deutsche Gemütlichkeit,
ja, super.
Die darüber kommt. Ne?
Super, finde ich super beschrieben, weil ich finde, dass gerade die Version ja so schön aufzeigt, worin der Reiz von Coverversionen bestehen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja nicht auszuhalten, wie das dahin schunkelt. Ist auch okay, wenn es die Reaktion hervorruft, ja, oder es ruft die Reaktion vor, die offensichtlich wir beide haben. Mhm. Ach, ist das entzückend oder ach, ist das originell. Weil gerade bei so einem ikonischen Lied, wenn du versuchst, es eins zu eins nachzuspielen, wirst du scheitern, weil du es nie erreichen kannst. Wenn du versuchst, es noch härter oder es härter zu machen, dann geht der Reiz verloren, weil es quasi, du kannst, wenn du das, es ist ja sehr schön dosiert im Original, die Zartheit der Strophen oder die, das Nicht-Verzerrte in der Musik.
Oder
und
die
dann
Ruhe,
der Lärm,
die
genau,
kommt,
Ruhe
ja,
und
aha.
Sturm, wie ja, das aufeinander ja, genau, trifft. Aha. Wenn du jetzt quasi nur den Orkan dosen lässt, dann ist ja die Spannung weg. Ja. Mhm. Was du machen kannst, ist, es so anzugehen, dass ein völlig neues ästhetisches Mäntelchen oder Gewand dem übergeworfen wird. Und das ist Erdmöbel, überhaupt eine gute Coverband. Wer es nicht kennt,
ja,
sie haben
alles
auch Last
kann man
Christmas
sich, ja,
gecovert oder so. Ja.
Mhm, genau. Schöne Sache. Also wir sind, ich weiß, dass dir eine Version besonders am Herzen liegt, da sind wir uns aber jetzt, was die Version betrifft, nicht ganz einig. Und zwar ist das von der Band Pansy Division, Smells Like Queer Spirit.
Against all odds, we appear, grew up brainwashed, but turned out queer. Bun splitters, rug munches too, we screw. Lubricate.
mir ist das einfach, du wirst vielleicht gleich schwärmen und mich von was anderem überzeugen, aber mir ist das einfach zu oberflächlich. Ich möchte was hineindenken und die Tiefe des Songs finden. Und das, was die gemacht haben, ist einfach nur die Kommerzialisierung weiterführen. Mhm. So ist es für mich.
Es ist hochinteressant, dass du das darin hörst. Ich laufe jetzt Gefahr, ins Dozieren zu verfallen, aber das passiert ja die ganze Zeit, wenn ich wo sprechen darf und ein Mikrofon vor meiner Nase habe. Also unterbrich mich halt auch, wenn es zu viel wird. Aber die Geschichte ist die, Pansy Division war eine amerikanische Punkband, die das Gegenteil von kommerziell war. Die haben halt alle ihre Platten auf kleinen Labels veröffentlicht und kommen aus der kleinen Do-it-yourself. Man ist vernetzt, man tourt durch das ganze Land und schlaft halt auf irgendwelchen grindigen Matratzen, spielt in Jugendzentren, kleinen Clubs und so weiter. Aus dieser Welt, aus der auch Nirvana und Bikini Kill stammten. Was Pansy Division unterschieden hat von vielen anderen, die beiden Kernmitglieder waren offen, also geoutet schwul und haben das zum Thema von vielen ihrer Songs gemacht. Also es ging immer darum, nicht das Schwulsein in irgendeiner Form zu problematisieren, also die Gesellschaft macht es mir schwer oder sonst was, sondern das Schwulsein zu feiern. Und dazu haben sie sich auch so Gags ausgedacht, wie man nimmt einen berühmten Rocksong und schreibt einen neuen Text dazu. Ein sehr schönes Beispiel, finde ich, ist AC/DC. Sie haben Anfang der 80er ein Album, also die australische Hardrock-Band AC/DC hat ein Album veröffentlicht, For Those About to Rock, We Salute You. Und auf dem Cover ist, ein goldenes Cover, ist eine Kanone abgebildet. Und diese Kanone wird bis heute bei AC/DC-Konzerten abgefeuert. Sein Höhepunkt der Show, die Kanone feuert und das Konzert ist aus oder so ähnlich. Ich bin ertappt, bei AC/DC war ich noch nie, obwohl ich sie sehr schätze. Aber das ist mir dann zu viel Kasperl-Theater.
Die sind ja auch noch unterwegs.
Pansy Division haben das Cover nachgebaut. Die Kanone, die hier abfeuert, ist nicht eine Kanone, sondern ein Penis mit zwei Eiern dazu. Mhm. Und der Song heißt ja nicht For Those About to Rock, sondern For Those About to Suck Cock. Jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, wie kindisch sind die oder wie pubertär ist das? Man kann aber auch sagen, wie schön, du nimmst halt ein Stück, ich will jetzt schon wieder toxische Männlichkeiten sagen, aber doch toxische Rockmusik, weil klischeehafter als bei AC/DC geht's ja nicht. Und legst aber frei, dass genau in dieser Überzeichnung der Klischees, wie es bei AC/DC passiert, ja auch was Comichaftes steckt, dass dieses Comichafte dann wieder eine Art Mehrwert hat und das übersetzt man dann oder eignet man sich halt an und macht daraus eine queere Hymne. Mhm. So, und dasselbe ist passiert mit Smells Like Teen Spirit.
Oder Queer Spirit.
Dass bei ihnen Queer Spirit hast, ja. Es folgt der Melodie und es folgt auch der, wie sagt man, der Rhythmik des Textes. Im Original heißt Load up your guns and bring your friends. Und bei Pansy Division sagen, grow up brainwashed, but turned out queer. Also es ist halt die Essenz. Mhm. Man ist damit aufgewachsen, dass man halt umgeben ist von einer Kultur, die Heterosexualität oder Heteronormativität vorlebt, predigt. Man ist von entsprechenden Hollywood-Filmen, von entsprechenden Bildern in Pop-Songs und so weiter umgeben. Ja? Und trotz dieser Gehirnwäsche stellt sich heraus, ich bin schwul. Ist leiwand, lebe ich aus, ja, und lebe ich nicht irgendwie im Verborgenen oder problematisiere ich nicht, sondern lebe ich glücklich aus. Und zum Vorlagengeber dafür, das so auszusprechen, wird die hochpolitische Band Nirvana, die natürlich jegliche Abweichung vom Mainstream gefeiert hat, ja, also das ist überliefert, dass sie das schon gut fanden, weil es ja ihrem Sinn entsprochen hat, dass man so aneckt, sich bockig zeigt und ein dagegen seinen Abweichen von der Masse zum Ausdruck bringt. Mhm. Von daher finde ich es echt interessant, dass du sagst, es ist für dich ein aufspringen auf einen kommerziellen Zug.
Ich habe das ja nur von der musikalischen Seite her betrachtet. Mhm. Wenn wir sagen, wir reden über Coverversionen und dann hörst du diese Version, dann denkst du dir, das ist einfach nachgespielt, da hat überhaupt keine Auseinandersetzung stattgefunden. Und das hast du jetzt widerlegt. Darf ich nur kurz hinzufügen als Audiokommentar für alle, die dich da jetzt nicht sehen? Du hast keinen einzigen Zettel, du hast alles, was du, alle Namen, die du rausschneidest und alle, wie die Platten heißen, das ist alles in deinem Hirn, ohne Spickzettel. Ja, gut, das finde ich sehr beeindruckend.
Ich kenne Menschen, die würden sagen, sehr viel anderes ist dafür nicht in dem Hirn. Das ist halt einfach ein bisschen anders verdrahtet.
Okay,
trotzdem danke. Man kann auch Fachidiot dazu sagen, aber ja, danke für das Lob und die Blumen. Aber ich finde, da bin ich wiederum, was die Ästhetik anbelangt, ganz bei dir. Pansy Division spielen Smells Like Queer Spirit. Einfach ein bisschen lauwarmer als Nirvana, Smells Like Teen Spirit spielen,
genau.
Weil es ihnen halt nicht gegeben war. Es waren ihnen die Produktionsmöglichkeiten, also das Studio in der Form der Produzentin, all das war ihnen nicht gegeben. Und ich glaube, so blöd es klingt, sie konnten halt auch nicht so hart rocken wie Nirvana, die halt einfach fantastische Band waren.
Genau. Ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, dass der Song auch deshalb so gerne gecovert wird, weil ihn so viele Menschen kennen. Und wenn man jetzt auf der Bühne ist bei einer Live-Performance, man macht, egal ob das jetzt eine Zugabe, als Zugabe gespielt wird oder im Programm, man macht im Publikum eine Freude damit. Und es gibt ja sogar auch eine Fassung vom Ukulele Orchestra of Great Britain. Die muss man, finde ich, sehen, wenn die das spielen. Deshalb habe ich die jetzt heute nicht dabei. Aber findest du denn die Version von The Flying Pickets hörenswert?
Bitte, liebe ZuhörerInnen, hasst mich nicht, aber ich kann einfach nichts anfangen mit A Cappella-Musik. Ich weiß, dass das hohe Kunst ist und dass das ein Handwerk ist, das man beherrschen muss und sich aneignen muss und dass da ganz tolle Dinge passieren. In meinen Augen passiert allerdings immer exakt dasselbe. Man macht halt mit Stimmen was, wo dann andere sagen, das ist ja unglaublich, das wird nur mit Stimmen gemacht und damit hat sich der Gag erschöpft. Trotzdem ist es natürlich in kleinen Portionen, wie bei dem einen Song jetzt, reizvoll. Es ist halt nur, mir geht es so, bei anderen Coverversionen bleibe ich länger dran. Bei den Flying Pickets denke ich mir, ja, nett, aber relativ bald, ja, okay, ich habe den Schmäh verstanden und dann bleibe ich nicht unbedingt dran, wohingegen ich bei Pansy Division die Musik ein bisschen ausblende und wissen will, wie geht die Erzählung weiter. Bei Patti Smith bis ans Ende tief gerührt bin und dann wieder von vorne anfangen und so weiter.
Ja. Also ich habe ja am Beginn gesagt, es ist für jeden Musikgeschmack was dabei. Finde ich auch reizvoll, dass wir uns bei jeder Coverversion einfach nicht treffen. Aber ich gebe dir schon recht, was du dazu gesagt hast, aber in der Auflistung der guten Covers darf es dann doch auch nicht fehlen, habe ich mir gedacht.
Nein, es ist ja total schön, die Vielfalt abzubilden.
Ja.
Und ja, ich bin halt unter anderem Musikkritiker und Ich wollte nie einer derer sein, die vor allem dafür bekannt sind für ihre Verrisse, sondern mir hat halt meine Leidenschaft angetrieben und ich wollte eher der Welt erzählen, was ich gut finde. Aber ich scheue nicht davor zurück, ein Urteil abzugeben. Mhm. Und mein Urteil zur Flying Pickets Version ist halt so ausgefallen, wie es ausgefallen ist. Ja.
Genau.
Und finde es aber super, dass du das ein bisschen anders siehst und so einordnest da, ja, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, oder nicht nur nicht vorstellen, sondern du hast es eh gesagt, dir gefällt die Benzer Division Version weniger. Jetzt an durch das, was ich über den Text erzählt habe, meinst du mehr, aber trotzdem, es wäre ja vor allem eine Fahrt, wenn jetzt an uns beiden alle Versionen, das wäre halt irgendwie so ein bisschen ein gleichförmiger Brei dann.
Genau.
Ja,
also, ja, hätten wir uns ja nicht treffen müssen. Wenn man einen Song hört, der eine Coverversion ist und man ist ganz begeistert, weil der Song einen trifft und berührt, und dann kommst du erst drauf, dass es ein Original dazu gibt, dann hat man so einen Aha-Effekt. Mhm. Also es passiert leider nicht oft, aber vielleicht sind wir auch schon zu alt dafür, dass uns das öfters passiert. Aber die nächste Version, die ist von Robert Glasper.
Mhm.
Und da könnte das passieren. Also wenn ich das jemandem vorspiele, der in der Rockmusik so gar nicht zu Hause ist.
Absolut.
Und eben den Original nicht kennt, dann fällt man da doch total hinein. Mhm. Das ist auch so gelungen, das ist jetzt die erste Version ohne Gesang, die wir gehört haben.
Es fehlt nicht einmal der Gesang in diesem Fall. Extrem gelungen, ja. Also ich bin ja Fan der Reduktion und ich glaube, das ist nur Klavier und Kontrabass, was ja eher ungewöhnlich ist. Also Jazz, Duos, selten. Ja.
Mhm.
Aber in der Version ist es perfekt. Und es ist auch so toll, dass er natürlich ein super Pianist und so weiter, aber eben auch ein Pianist, der nicht in irgendwelchen Genre-Kategorien gefangen ist. Drum nimmt er sich den Rocksong und eignet ihn sich so an, ohne deshalb, weiß ich nicht, Streber-Jazz draus zu machen, mhm, sondern er lässt dem Lied seine Struktur, seinen Groove. Und es ist ein fantastisches Stück Musik. Es wäre wirklich interessant, weil uns kann es ja nur so gehen, wir hören das und denken, wow, toll, was er daraus gemacht hat, wenn es, wie du sagst, umgekehrt passiert. Ein junger Mensch, der Jazz hört und nichts von der Rockgeschichte weiß oder meinetwegen auch ein älterer Mensch, der Klassik hört und alle heiligen Zeiten, wenn er wild sein will, ein bisschen Jazz. Ja, ich weiß, ob es das heute noch gibt, aber früher mal gab es das.
Wenn er wild sein will, ist gut, ja.
Wenn dem dann, und man muss ja nicht so wild sein, um die Glasper-Version gut zu finden, ja, wenn dem dann erstmals Nirvana vorspielt. Vielleicht lustig.
Was ich auch entdeckt habe, auf YouTube, es gibt einen Schlagzeuglehrer, der auf der Juilliard School unterrichtet, der heißt Ulysses Owens Jr. Und der hat sich so ein paar Musiker ins Studio geholt und ein paar Techniker und Freaks haben denen einen Nirvana-Song vorgespielt. Keiner von denen hat den gekannt und die haben sich das angehört und haben dann eine Jazz-Version draus gemacht, also mit Trompete, Saxophon und so. Das ist so lässig, aber wenn man sich das anschaut, kriegt man auch ein bisschen ein Gefühl dafür, was diese großen Unterschiede sind zwischen dieser Rockmusik und dem Jazz. Und beides fährt einfach super.
Super Formulierung. Ich bin ein großer Free-Jazz-Fan auch, ja. Unter anderem, das irritiert Leute gern, wenn sie mich halt kennen als vom Punk kommend oder großes Faible für österreichische Popmusik oder, keine Ahnung, hat ein Herz für Hip-Hop, alles Mögliche, ja. Aber was am Free Jazz, abgesehen von der politischen Komponente und allem, was am Free Jazz so geil sein kann, erfordert, ja. Also ein Punk-Song und ein Free Jazz-Stück, der Punk-Song ist meistens ein Bruchteil von der Länge von der Free Jazz, aber beides fort, auf unterschiedliche Art und Weise, aber im Kern dann doch es fort. Und es ist jetzt nicht das einzige Kriterium, was Musik interessant macht, wenn sie fort, weil das wäre zu stumpf. Es ist ein sehr naheliegender Grund, dass man von Musik angesprochen wird, wenn man denn eine Schwäche dafür hat. Ja, es ist derselbe Grund, der andere wieder abschreckt. Also sobald ein Saxophon sich zu Wort meldet, egal wie frei es gespielt ist, sagt meine Frau für gewöhnlich, quälst mir wieder mit Fritsche und ich muss leise drehen.
Ja, aber dann stellt sich die Frage, ob du die letzte Version, die ich jetzt vorbereitet habe, ob dir die gefällt, weil ich wollte unbedingt die Folge jetzt mit dieser Version von Paul Anker beschließen. Sehr zu empfehlen sein Album Rock Swings aus dem Jahr 2005. Und da sage ich jetzt noch dazu, vergessen wir nicht, wo wir heute begonnen haben. Und auch das ist jetzt dieser Song.
With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid. Contagious, here we are now. Entertain us, a mulatto and albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. It's less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid. Contagious, here we are now. Entertain us, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido.
Ist dir das jetzt zu gelackt? Weil perfekter Big Band Sound? Ich liebe das.
Ja, ich hadere mit der Antwort deshalb, weil ich das eigentlich ablehnen müsste nach dem normalen Nein, ich habe keinen Katalog, nachdem ich urteile, aber für gewöhnlich stellen sich mir die Haare auf, wenn wieder irgendwer daherkommt mit XY-Swings. Ja, es gab ja einen Trend, der ist schon wieder eine Weile her, aber von Robbie Williams abwärts, plötzlich haben alle den Swing der 20er und 30er Jahre entdeckt. Und die haben, es war so gehen. Ja,
es aber es ist ja schon 20 Jahre so, her, ja. Dieses
und
Album.
Und bei Paul Anka habe ich mir gedacht, okay, shit, das hat was. Ja. Und gerade mit meinem Faible für Coverversionen passt es natürlich in den Kanon dessen, was leibend ist, weil es halt, es ist zwar, es erfüllt das Klischee, ja, man nimmt einen Rocksong und macht was Swingendes draus, aber es ist, wie du sagst, es ist einfach perfekt arrangiert, perfekt umgesetzt. Paul Anka ist ein großer Sänger mit großer Geschichte. Ich glaube, kein zwiderer Typ, dem nehme ich das ab und dem nehme ich ab, dass ihm das Spaß macht. Und es macht beim Zuhören Spaß und es ist halt einfach 1001 zu Heino singt whatever.
Ja, dass du den Namen hier überhaupt platzierst. Warum nicht?
Warum nicht?
Ja,
also, kann man auch rausschneiden.
Also, wir könnten wirklich eine unendliche Serie draus machen. Wir haben wirklich eigentlich gerade erst begonnen. Aber ich schließe jetzt trotzdem. Gerhard, meine allerletzte Frage, die musst auch du beantworten. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Du meinst es jetzt wirklich als allerletzte Frage oder als weiteren Podcast, den wir da aufnehmen sollen? Nein, es ist lustigerweise so, ich habe tatsächlich nicht nur die Sporthauptschule, sondern auch die Universität besucht und Politikwissenschaft studiert und abgeschlossen mit einer Diplomarbeit über Popmusik als Medium des Politischen, weil mich das immer, also seit Teenagerzeit beschäftigt hat, dass Popmusik eben mehr ist als reine Ästhetik. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber, und ich hoffe, dass es nicht so pathetisch klingt, aber mir hat tatsächlich ein Stück weit Rockmusik oder Popmusik, ist ein besserer Begriff, erzogen, gebildet, an der Hand genommen, aus dem Dorf rausgeführt. Also erst einmal im Kopf und dann auch tatsächlich. Ich komme halt aus keinem Akademikerhaushalt und ich komme, also wirklich, ich bin am Arsch der Welt aufgewachsen und das Fenster zur Welt war von sehr früh weg Popmusik. Und was ich dann über das Thema Rassismus oder so gelernt habe, hat mich Hip-Hop gelehrt, für Feminismus sensibilisiert worden bin ich durch die Riot-Girl-Kultur, deren erste Fackelträgerin wiederum Kathleen Hanna war, um noch einmal zu Kurt Cobain zurückzukommen. Und es hat sich immer weiter fortgesetzt. Und meine Erfahrung als Kritiker ist, dass sehr oft Menschen, die sich sehr viele Gedanken machen über den Lauf der Dinge oder die selbst betroffen sind von welcher Art der Ausgrenzung oder der Feindlichkeit des Systems auch immer, daraus spannende Kunst schaffen. Doch, man kann es vielleicht in Ansatz so zusammenfassen, Kultur kann dazu da sein, den Soundtrack, wenn es Popmusik ist, zu einer Bewegung zu liefern. Da sind vor allem die gesellschaftlichen Umbrüche der 60er ein super Beispiel dafür. Kultur kann dazu da sein, Momente des Eskapismus zu schaffen und Kultur kann aber auch dazu da sein, zum Nachdenken anzuregen, ohne deshalb gleich zu einem vertonten Flugblatt zu werden. Dann ist es nämlich kein guter Popsong mehr, weil das ist, und ich versuche den Satz jetzt, der schon sehr lang ist, zu beenden, das ist die erste Aufgabe an Pop, gute Songs zu schaffen. Ja, also es nutzt da nichts, wenn du das Kapital von Marx auf 6 Minuten verdichtest, wenn es nicht fort, um dich zu zitieren.